Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag und guten Abend und herzlich willkommen zu den Morning Moonshots, dem Startup-Podcast. Ich bin wie immer Daniel und
ich bin der Markus.
Hallo Markus, hallo ihr Lieben dort draußen. Wir haben einen spannenden Podcast vorbereitet, Podcast Nummer 9. Wir werden mit den News starten und über Spekulationen sprechen und euch erzählen, was Tesla mit Bitcoin und Matratzen zu tun hat, warum der Brexit dazu geführt hat, dass N26 in eine Richtung wandert und VCs in die andere Richtung wandern. Wir werden natürlich auch feststellen, was das Lex Amazon ist. Dann werden wir ein Deep Dive starten, genau in das Thema Daten und Vertrauen und feststellen, wem vertrauen wir nicht, wann ist es gut, wann ist es schlecht. Dem gefolgt wird unser Rockstar der Woche gekrönt. Da darf man ganz besonders drauf gespannt sein. Und wir werden natürlich selbstverständlich enden mit unseren Moonshots und Predictions. Und ganz wichtig an dieser Stelle, nicht vergessen, unsere Währung, unser digitales Streicheln, es sind genau eure Sterne. Wenn ihr uns mögt, gebt uns einen Haufen Sterne, schreibt einfach eine Bewertung. Da freuen wir uns sehr, sehr, sehr drüber. In dem Sinne, fangen wir an.
Viel Spaß.
Ja, wir kommen jetzt zu unserem nächsten Thema und das sind die News der Woche und es ist verdammt viel passiert.
Eine ganze Menge.
Richtig. Wir wollen anfangen mit Tesla und der Tesla-Aktie und boah, die geht richtig ab oder die geht ab wie ein Zäpfchen, wenn man sich das ansieht. Also die geht nur rauf und überschlägt sich und überschlägt sich und überschlägt sich. Wie sehen wir das?
Ja, man muss zuerst nochmal sagen, mittlerweile ist sie ein bisschen wieder sogar runtergekommen. Also wir waren zwischenzeitlich auf $960 und sind mittlerweile wieder bei 770. Mhm. Aber 960 war schon ziemlich gewaltig, weil das ist ein Börsenwert von mehr als 150 Milliarden Euro. Und das kann natürlich jetzt damit zusammenhängen, dass sich generell sehr viel auch im E-Mobilitätsbereich tut. Das ist jetzt zum Beispiel in Frankreich vor kurzem Daten veröffentlicht worden, dass da bei weitem mehr Neuzulassungen, also das hat sich verdoppelt, die Neuzulassungen im Elektrobereich. Aber gleichzeitig habe ich das Gefühl auch mittlerweile bei Tesla, dass die Aktie mehr und mehr ein bisschen losgekoppelt wird von dem, was Aktien normalerweise sind. Also nicht mehr einfach ein Unternehmensanteil, sondern sehr wohl auch einfach ein Spekulationsobjekt, vielleicht sogar schon eine Währung. Es hat auch, wenn man sich anschaut, so die letzte Woche, wo dieser extreme Hype war, da hat mehr als 60% der Aktien am Markt haben den Besitzer gewechselt.
60%?
60% und das ist halt sehr unwahrscheinlich, dass 60% der Besitzer innerhalb von einer Woche so ein anderes Bild vom Unternehmenswert bekommen haben. Also da glaube ich, ist durchaus Parallelen zu auch, wenn man sich anschaut, Bitcoin und ähnliche Spekulationsobjekte, die ähnliche Hypes auch erfahren haben. Und
der Bitcoin geht ja auch gerade richtig ist auch durch. Das ist jetzt gerade, wo wir reden, bei 9.500 Euro circa, ist auch unfassbar angezogen. Ich finde deine Analyse spannend, dass Tesla dann mehr noch ein Spekulationsobjekt ist. Man muss aber auch sagen, es wird bestimmt auch Leute geben, die sagen, ja, aber. Ich finde das sehr spannend, weil zeitgleich sieht man aber auch, dass die europäische Autoindustrie scheinbar in eine sogenannte Batteriekrise schlittert. Da habe ich eine Nachricht vermeldet, dass unter anderem scheinbar die VW-Tochter Audi betroffen ist, dass die ihren e-tron mittlerweile nur noch in Kurzarbeit produzieren. Mhm. Schlichtweg, weil die nicht mit den Batterien nachkommen oder ihre Zulieferer. Man muss natürlich auch so sagen, dass Tesla lange, lange, lange vor allen anderen da richtig in ein Ökosystem investiert hat und wirklich Welten vor den anderen sind. Die einen verkaufen Autos, die anderen Software-Ökosystem, wie auch immer. Dennoch teile ich die Meinung mit dir, dass die Aktie zurzeit richtig überhitzt ist. Und habe einen sehr lustigen Tweet letzte Woche gesehen, wo jemand, ich werde es falsch zitieren, gesagt hat, ein Freund von mir kauft jetzt gerade Tesla. Dieser Freund hat auch beim letzten großen Bitcoin-Hype genau bei 12.000 angefangen, Bitcoins zu kaufen, um zu zeigen, dass jetzt quasi die sich nie getraut haben, jetzt beginnen, in diesen Hype reinzukaufen. Und wenn du sagst, 60% haben ihre Besitzer gewechselt letzte Woche, merken wir, dass die Alten quasi von Bord gehen und sagen, okay, Maximum raus, und dass die anderen reingehen.
Das heißt, man hat Ähnliches, glaube ich, vor einiger Zeit mal bei Netflix und Amazon erlebt. Mhm. Auch da ist einfach, war die in Aktien dann plötzlich komplett losgekoppelt von dem gesamten Markt, also bei Amazon im E-Commerce-Bereich oder generell im Commerce-Bereich und bei Netflix natürlich im Content-Bereich. Das sind aber zwei der erfolgreichsten Aktien in den letzten 10 Jahren. Also ich glaube, Netflix war sogar die erfolgreichste Aktie der 10er Jahre. Da gab es einen 4000% Kurswachstum. Das heißt, wenn du 1.000 Euro in 2010 investiert hast, dann hättest du jetzt 40.000. Also wäre das 40.000 Euro wert. Und das ist, glaube ich, schon auch das Potenzial natürlich, das hier entsteht, weil durch diesen massiven Zuwachs im Kurs hat jetzt halt auch Tesla Zugang zu sehr billigem Kapital. Und dieses Kapital kann auch ein echter Wettbewerbsvorteil sein, wenn es eben darum geht, hier auch Investitionen in die Zukunft zu tätigen. Und dementsprechend könnte das durchaus auch eine self-fulfilling prophecy werden, dieser Aktienkurs. Und das ist jetzt nicht ausgeschlossen, dass Tesla irgendwann so viel oder noch viel mehr wert sein wird.
Ich meine, man muss gespannt sein. Man muss natürlich auch sagen, Tesla ist jetzt nicht irgendwer, sondern ich glaube schon vor 2 Jahren wurde der Tesla in den Nordics mehr verkauft als die E-Klasse, der A6 und der 5er BMW zusammen in seiner Klasse. Das ist schon eine richtig krasse Ansage. Man kann natürlich diskutieren, warum, ganz klar, da gibt es viele Faktoren. Aber dennoch, die sind sehr, sehr, sehr stark am Markt. Dass sie natürlich mitten in Berlin da ihre Gigafactory hinbauen, ist ein riesengroßes, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sind ja über 18, größtenteils ein riesengroßes Fuck you an die deutschen Automobilhersteller.
Jetzt muss ich diesen Podcast als explicit
kennzeichnen. Musst du wirklich wegen dem einen Wort?
Wir werden das probieren. Ich werde ihn nicht kennzeichnen und schauen wir mal, ob er veröffentlicht
wird. Oh, glaubst du, das eine Wort löst so viel aus, dass da unsere digitalen Überlords ganz nervös werden?
Aber wenn man ihn hochlädt, muss ich angeben, oder explicit ist oder nicht.
Wirklich? Ja. Weißt du was, dann piepst das doch. Aber trotzdem, es ist einfach ein riesengroßes Fuck you. Jetzt musst du es zweimal piepsen. Bitte, Markus, gern geschehen. Jetzt schauen wir mal gut, wie deine Post-Production-Fähigkeiten sind. Anyway, jetzt könnte man natürlich sagen, von dieser klaren Aussage kommt die Überleitung zu dem nächsten Thema, über das wir sprechen wollen, ganz gut. Wir bleiben in der Horizontalen. Es geht weiter mit Casper. Okay, das war echt cheesy, oder? Casper hat ein IPO gemacht. Wenn ich weiß, wer Casper sind, das ist das Betten- oder eigentlich das Matratzen-Startup. Viele schwören drauf, aber die Investoren und Investorinnen an der Börse sind da nicht so glücklich.
Ja, ich glaube, das war halt auch so ein bisschen ein Kind des massiven Unicorn-Hypes, den es da in den letzten 2 Jahren gegeben hat, wo viele Companies, die sich als Tech-Companies verkauft haben, aber eigentlich jetzt gar nicht so viel Tech dahinter war, sehr hohe Bewertungen erzielt haben, die vielleicht nicht ganz der Realität entsprochen haben.
Weil sie bauen Matratzen.
Genau.
Ich meine, bestimmt tolle Matratzen, aber es sind Matratzen. 1,1 Milliarden war die Bewertung. Mittlerweile wird es bei circa 500 Millionen betrachtet. Ich meine, nicht falsch verstehen, viel Kohle, aber ist relativ viel wert in kurzer Zeit vernichtet worden. Man darf gespannt sein. Ja, die nächste News ist, wir bleiben bei dem Unicorn-Thema, aber vielleicht auch in Anschluss an unser Thema letzte Woche. Es gibt jetzt den Brexit, jetzt sind sie weg. Und N26, N26 sagt sich, ja gut, wir haben eine europäische Bankenlizenz. Das heißt, wir haben keine Lizenz für euch, Freunde. Dann gehen wir mal.
Ja, ich meine, zeigt sicher die Hürden, die der Brexit auch mit sich bringt. Gleichzeitig ist der britische Markt auch sehr kompetitiv und N26 hat sich auch durchaus schwer getan. Also das ist sicher auch eine Frage der Opportunitätskosten.
Ist das eine elegante Lösung,
glaubst du? Ich glaube, haben sie elegant gemacht und am Ende macht es wahrscheinlich auch für sie keinen Sinn, da jetzt tatsächlich sich mit der Regulierung zu beschäftigen und viel Kapital und Zeit reinzustecken, wenn sie wahrscheinlich in anderen Märkten bessere Chancen haben. Weil einfach, also in Großbritannien gibt es sehr viel Competition und sehr erfolgreiche Competition auch schon, die einfach sehr hohe Marktdurchdringungsraten haben.
Ja, da muss ich sagen, im Übrigen, wenn wir noch über Brexit reden, da gibt es ein Startup, das ist Startup, falsches Wort, Scale-Up, die ich einfach so abfeiere, die letzte Woche kurz vor dem Brexit eine Werbung geschaltet haben. Das sind unsere Freunde von Bitpanda. Ich finde, die sind einfach geil. Und die haben dieses Sujet einfach aufgestellt, wo drauf steht, Millions of people can't be wrong unless they're British.
Ja.
Boah, finde ich einfach cool. Mut kann man nicht kaufen, genau. So eine Anzeige schon, finde ich richtig gut.
Hat auch, glaube ich, ganz gut funktioniert.
Bei allen außer den Briten.
Ja, und ich glaube, es gibt auch genug Briten, die das mit einem Augenzwinkern nehmen. Und am Ende, glaube ich, hat es den Dienst, den sie dafür vorgesehen haben, durchaus getan. Und ich glaube auch, das ist durchaus das, was Bitpanda ausmacht, dass sie sehr offen sind und sich kein Blatt vor den Mund nehmen. Und das ist schon etwas, was auch gut ankommt.
Die haben Humor, oder? Ja. Millions of people can't be wrong. Unless they're British. Das ist eine Ansage, das gefällt mir. Ja, das Lustige ist natürlich, alle verziehen sich aus England, sagen, nee, wollen wir nicht. Wie gesagt, ich glaube, da werden sich viele Dinge verändern. Auch die Schotten und die Nordiren sind so, ja gut. Aber dann gibt es auch andere, wenn man ein bisschen weiter über den Teich schaut, die VCs, die langsam Europa spannend finden. Da gibt es ein paar, die Europa richtig gut finden. Und einer sogar, der sagt, ich werde meinen Hauptsitz einfach mal in England aufschlagen. Wer ist denn das?
Ja, Sequoia, also einer der absoluten Größen der VC-Szene, einer der traditionsreichsten VCs aus dem Valley, hat angekündigt, dass sie nach Europa kommen und ihr Office in London aufmachen. Sind da eigentlich, stehen damit in einer Reihe von VCs aus US, die das angekündigt haben. Das ist spannend, weil ich
glaube, dass sie nach England kommen, oder?
Nein, also nach Europa in erster Linie, wo die Offices sind. Weiß ich jetzt gar nicht, ob das schon announced wurde. Bei Sequoia soll es eben in London sein.
Ich wette halt, die meisten sind dann in Berlin.
Glaubst du nicht? Ich glaube auch Amsterdam hat da gute Karten.
Und weißt du, wer sicherlich keine guten Karten hat? Ich könnte mir vorstellen, ich könnte mir aber auch nur vorstellen, dass das Wien sein könnte.
Ja, wir sind sicher nicht in Pole Position. Wir könnten uns positionieren, das haben wir schon besprochen.
Also. Wir haben das letzte besprochen, wir könnten uns ja positionieren, aber wir tun es nicht.
Im Herzen von Europa,
ja,
unglaubliche Lebensqualität und relativ moderate Lebenserhaltungskosten. Also prinzipiell könnte man da schon was machen.
Ich meine, wenn ich da so ein typischer amerikanischer VC bin, so ein älterer Herr mit Turnschuhen, dem eh alles wehtut und der es bequem haben möchte, dann suche ich mir doch eine Stadt aus, die eine hohe Lebensqualität hat.
Ich suche mir aber wahrscheinlich auch eine Stadt aus, wo ich jetzt nicht Deutsch lernen muss, um zu überleben.
Das ist blöd, oder? Aber in Wahrheit, wir können ja fast alle irgendwie ganz gut Englisch.
Ja, außer die Verwaltung.
You got me on that one. Yep, you got me at the word Verwaltung. Anyway, und ich möchte auch bitte eine Richtigstellung haben. Nicht, dass mir jetzt irgendwie hier Typecasting oder was auch immer vorgeworfen wird. Nicht jeder VC ist jetzt ein alter Herr in Turnschuhen.
Und die Verwaltung kann durchaus auch Englisch
haben. Hätten wir die Richtigstellung auch früh gehabt. Anyway, das ist jetzt vielleicht auch eine Prediction, um ganz von nach vorne zu springen. Ja, viele VCs kommen und meine Prediction ist, keiner wird sich in Wien niederlassen. Und es tut mir weh, das zu sagen. Und ich glaube so sehr an diesen Standort. Aber wenn wir nicht schnell sind, und das sind wir leider nicht, dann sind die alle in Berlin, ein paar in London. Out of all places gehen die nach London.
Ja, ich glaube viele, durchaus einige werden in London landen, weil dort halt auch viel VC-Talent ist.
Und von der Lebensqualität her und von dem Flughafen hier wäre Wien einfach perfekt für VCs. Es wäre perfekt. Und das ist tragisch, oder?
Steuerlich, glaube ich, ist es auch sehr unattraktiv, einen
da war doch was
aufzubauen.
Aber wir haben eine Digitalsteuer. Da sind wir die Ersten.
Ja. Pioniere.
Das ist gut. Wir können natürlich auch schauen, ob sie fit for Internet sind. Aber egal. Anyway, das ist wieder ein ganz anderes Thema. Dann haben wir noch etwas. Heute, das ist jetzt relativ neu, habe ich gelesen, dass es das Lex Amazon geben wird. Lange Rede, kurzer Sinn. Das ist das Kreislaufwirtschaftsgesetz, das in Deutschland verabschiedet wird, wo gesagt wird, Freunde, die Retourwaren dürft ihr nicht mehr einfach so vernichten. Scheinbar werden 4% aller Retourwaren vernichtet. Da habe ich gesagt, nee, ist nicht mehr so gut. Ich bin gespannt, was das bedeutet, wie damit umgegangen wird. Aber scheinbar wurde einfach kalkuliert, es ist leichter, die Sachen zu vernichten, als sie irgendwie wieder zurückzuführen.
Es ist halt die Gefahr in wirklich großen Konzernen, wo einfach man schon so stark abstrahiert ist von der Realität und wo halt alles nur mal in Zahlen und Modellen gesehen wird. Da entstehen dann halt auch solche Szenarien, die man... Ja, wo man auch irgendwie teilweise das Gefühl hat, dass ein bisschen der Bezug zur Realität verloren gegangen ist. Dass man einfach sagt, okay, wenn Leute was zurückschicken, ist es für uns besser, wenn wir das vernichten, als dass wir es uns anschauen, ob es eh passt und dann wieder ausschicken. Das ist eigentlich schon ziemlich absurd. Insofern kann es durchaus Sinn machen, dass man da dementsprechend auch regulatorisch vorgeht.
Ich meine, es wird Lex Amazon genannt. Und wenn ich da ein Online-Artikel zitieren darf, steht da, das ist vom, wie heißen denn die, dem B&V-Magazin, steht hier so schön: Online-Händler tragen ab sofort Sorge dafür, dass die von ihnen verkauften Produkte im Retourenfall nicht auf der Mülldeponie landen. Soweit so gut. Erst nachdem die Nutzung eines Produkts oder dessen Verkauf oder Spende technisch oder rechtlich nicht mehr möglich, zum Beispiel aufgrund gesundheitlicher Gefährdung oder wirtschaftlich nicht mehr zumutbar ist, soll als Ultima Ratio das Produkt als Abfall verwertet werden können, heißt es auf der Seite des Umweltministeriums. Das ist schön. Ich bin aber sehr gespannt, wer das dann wie bewertet. Ich glaube, da gibt es ganz klare Regeln. Wahrscheinlich, wenn es Medikamente sind oder Nahrungsmittel. Ja gut, schwierig. Aber dann wird es eine sehr spannende Grauzone. Man darf gespannt sein, wie das umgesetzt wird. Aber mal ein spannender Schritt. Ja, ich glaube, da war viel dabei. Ich habe mindestens zweimal das F-Wort gesagt, dass du jetzt wegpiepsen musst. Keine Sorge, ich sag's nicht nochmal. Aber ich habe es kurz überlegt. Ich habe es kurz überlegt. Wir sehen, das ist viel Spekulation gerade. Viel Veränderung, auch viel Hoffnung. Und ein paar ganz spannende Ansätze. Man darf gespannt sein, was davon umgesetzt wird. In dem Sinne, kommen wir zum Ende unserer News und springen zum Deep Dive. Wir kommen nun zu unserem nächsten Punkt, dem mittlerweile allseits bekannten und durchaus beliebten Deep Dive. Das war ein großes Grinsen auf Markus Gesicht. Da denkt sich, um Gottes Willen, das war schon wieder so eine cheesy Anmoderation. Aber das gehört auch dazu. Im Übrigen, diesmal wollen wir darüber reden, wie schafft man Vertrauen in einer digitalen Welt in Daten? Das war jetzt ein bisschen holprig, aber wie schafft man Vertrauen in einer Welt, die ganz, ganz, ganz stark datengetrieben ist? Wem vertraut man? Wem gibt man seine Daten, wem nicht? Aber bevor wir darüber sprechen wollen, möchte ich auch den Deep Dive der nächsten Woche ankündigen. Und da wollen wir ein bisschen über die homogene und konforme Startup-Welt sprechen. Wir wollen über Klischees sprechen, wir wollen darüber sprechen, sehen wir alle gleich aus? Sind wir alle gleich? Sind wir alle mittlerweile viel zu konform geworden oder nicht?
Da gab es einen ganz interessanten Artikel im Brand 1.
Erzähl.
Ja, eben, dass die Hypothese aufgestellt wurde, dass eigentlich die Startup-Welt ja total homogen ist und eigentlich nicht mehr so repräsentativ ist für den kreativen Spirit des Andersseins, der vielleicht einmal das Ganze angetrieben hat. Ist jetzt natürlich alles ein bisschen überspitzt gesagt, aber ich glaube, ein sehr spannendes Thema, um das einmal zu durchleuchten.
Bock drauf. Ich habe auch gehört, dass Leute heutzutage lieber in ein Startup gehen, statt bei McKinsey anzudocken, dass aber dieselben Leute sind. Nichts gegen McKinsey und Co. Aber anyway, ich freue mich sehr darauf. Wir freuen uns sehr auf eure Meinung schon zu dem Thema. Und ich bin ja der Meinung, dass man einen Bart, eine schwarze Brille und ein MacBook braucht, sonst kann man gar nicht gründen.
Du bist ein perfektes Exempel.
Selbstverständlich. Und nur deswegen kann ich mich auch in diesem Gebiet halten. Anyway, wir reden über Vertrauen in einer Welt, die datengetrieben ist. Wem vertraut man? Ich finde es ein spannendes Thema. Wir haben ein bisschen das Thema vor uns hergeschoben, weil wir gesagt haben, da müssen wir ein bisschen tiefer reinschauen. Es ist irgendwie wild für mich, wenn man immer sagt, Daten sind überall und unfassbar wertvoll, sind das Gold, das Öl unserer Industrie. Und dennoch ist es wahnsinnig schwer zu wissen, was wir da eigentlich für Daten haben.
Ich meine, prinzipiell, es wurde ja das neue Gold wurde ja oftmals bedient. Tatsächlich ist aber für mich schon der Unterschied, dass Daten nochmal, die haben nicht, sind noch nicht sehr wertvoll, sondern auch unglaublich mächtig. Also sie haben halt schon eine direkte Macht auf die Personen von denen diese Daten stammen. Das ist Information, ist Macht und das ist dann schon nochmal eine ganz andere Dimension. Und ich glaube, das haben wir für einige Jahre auch nicht ganz verstanden.
Ja.
Und nach und nach hat sich jetzt halt mehr Awareness hier gebildet und mehr auch hauptsächlich über Skandale, glaube ich, auch eine gewisse Skepsis zu dem Thema entwickelt, weil Menschen das Gefühl haben, dass sie nicht genug Kontrolle haben und eigentlich sehr wenig Transparenz auch besteht, was für Daten sie da eigentlich hinterlassen und wie diese genutzt werden.
Ich meine, das Spannende ist, ich glaube, so Stück für Stück begreifen Menschen langsam, was da passiert. Wir produzieren jeden Tag Daten. die für uns vielleicht keinen Wert haben, für andere aber enormen Wert. Dann gab es so die ersten vor ein paar Jahren, die begonnen haben, auf Facebook diese unglaublich lustigen Sachen zu posten. Liebes Facebook, hiermit möchte ich dir sagen, dass du kein Recht irgendwie so ist. Das finde ich super. Mhm. Ich denke, Marc wird sie alle einzeln gelesen haben. Sie gesagt, lieber Franz, lieber Kurt, von dir nehme ich die Daten jetzt nicht mehr. Tut mir echt leid.
So hätten wir wieder piepsen können jetzt.
Habe ich schon wieder irgendwas Böses gesagt?
Aber hättest du.
Hätte ich.
Ich glaube, das hat sich der Marc damals gedacht.
Oder? Ich denke mir auch, dass sie gedacht, oh my goodness. Und dann, ja, anyway, ich mache keine Mark Zuckerberg-Witze. sonst bin ich dran. Ich fand das aber interessant, wie da so eine erste Awareness dadurch aufgekommen ist. Ja, der Ansatz war gut, die Ausführung war echt scheiße. Das darf ich sagen, oder? Das versteht er nicht.
Na, ich habe keine Ahnung. Wir werden das alles testen.
Wir können eine lange Liste von Schimpfworten vorlesen und schauen, wofür wir in der Hölle landen.
Das wird ein Spießrutenlauf.
Ich habe schon richtig Bock drauf. Aber es ist halt wirklich schräg. Zeitgleich ist es sehr interessant, wo Leute Vertrauen haben oder nicht. Da gibt es so gewisse Sachen, die man gar nicht trauen möchte. Man hat eine gewisse Skepsis wiederum. Zeitgleich finde ich es immer ganz spannend. Da gibt es Leute, die für Datenschutz protestieren, um danach sich aber mit ihrer App ein Uber zu rufen und per WhatsApp Fotos zu verschicken von diesem schönen Protest. Das ist ganz fein. Ich habe das Gefühl, dass man manchmal gar nicht so weiß, wie man damit umgeht.
Es ist ein unglaublich komplexes Thema. Und das Problem ist, dass halt eigentlich die Leute nur dadurch davon mitbekommen, wenn halt die großen Stories dann, die großen Skandale entstehen. Wir hatten Cambridge Analytica, wo man halt gesehen hat, welche Macht das im politischen Umfeld haben kann, ob das dann tatsächlich gestimmt hat oder nicht. Aber einfach dadurch wurde aufgezeigt, was potenziell möglich sein könnte. Da wir hatten jetzt in den vergangenen 2 Monaten 2 Riesen-Stories. Das eine, ein New York Times-Artikel, der gezeigt hat, dass man eigentlich auf Basis von Mobilfunk-Tracking-Daten, die es zu kaufen gibt, da gibt es Anbieter, und auf Basis von, dass man weiß, wo Menschen arbeiten und wo sie wohnen, eigentlich sehr genau dann auf individueller Ebene Menschen tracken kann. Also die konnten zum Beispiel beim State of the Union, also wie halt der Trump eine große Rede gehalten hat, und konnten sie einzeln raussuchen, wer sind seine engsten Security-Mitarbeiter, und die dann tracken das gesamte Leben von denen. Genauso konnten sie tracken die protestierenden Menschen, die gegen den Trump protestiert haben. Also es ist auf einer sehr persönlich-privaten Ebene, wo man eigentlich immer sagt, okay, diese Daten sind anonym, weil man sieht ja nicht, wer da dahinter steht, aber tatsächlich kann man aufgrund der Macht dieser Daten und das, was sie aussagen, dann doch ziemlich genau sich anschauen, wer das ist. Und dann jetzt in den letzten Wochen gab es das Thema Clearview. Das ist ein Startup aus, ich glaube, aus dem Silicon Valley, die das gemacht haben, was, glaube ich, Facebook etc. und Instagram schon längst tun hätten können, aber tatsächlich ausnahmsweise mal gesagt haben, nein, das wollen wir nicht, das ist moralisch nicht...
Das muss man sich auch mal vorstellen. Ja, also
das nicht, das ist mir zu tief. Und zwar, die verkaufen an primär mal staatliche Organisationen, Polizeiapparate, die Fähigkeit, dass sie auf Basis von Kamerabildern Menschen identifizieren können. Und das wird gematcht mit deren Facebook-Profilen etc., wo einfach die, wenn die ein Überwachungskamerabild haben oder ein Foto von jemandem, sehr einfach herausfinden können, wer das ist.
Und es sind mittlerweile mehrere Milliarden Bilder, die dafür verwendet werden, für die Gesichtserkennung. Und man muss dazu sagen, wir klingen gerade, und als wir uns aufgewärmt haben, habe ich gesagt, wir klingen da wie 2 Spinner, die so mit so Tinfoil-Herz irgendwo im Keller in tiefsten Missouri sitzen und unsere Cousinen geheiratet haben. Haben wir aber nicht. Also nicht, dass ich wüsste von dir.
Nein,
gut, just nicht. Checking, okay. es ist schon sehr schräg. Und wenn man Wikipedia liest, und ich traue Wikipedia prinzipiell immer blind, aber trotzdem, steht ja unter anderem, das Unternehmen hat mehrere Milliarden Bilder von Personen aus öffentlich zugänglichen Quellen im Internet, wie zum Beispiel Facebook oder YouTube, gesammelt. Die von Clearview durchgeführten Bildanalysen werden mehr als 600 Behörden und privaten Unternehmen zur Verfügung gestellt. Boah, ist schon ganz schön mächtig. Und wenn man natürlich den Google-Slogan oder den ehemaligen Google-Slogan nimmt, don't be evil, ist das eine feine Sache. Man kann natürlich Straftäter verfolgen und sagen, hier ist er, den sammeln wir ein. Das Spannende ist natürlich auch, und wenn wir diese Datendiskussion nehmen, muss man natürlich immer sagen, welche Daten, mit welcher Intention. Da muss man natürlich immer sagen, wessen Intention beobachtet man denn. Und es ist ein Thema, wo man natürlich auch immer mehr predictive werden kann. Fun Fact ist übrigens, Peter Thiel hat auch dort wieder Kohle reingesteckt. Mhm. Aber just saying, ich meine, da ist jetzt kein Zusammenhang in irgendwas, aber es ist schon richtig krass, muss man sagen. Und natürlich, wenn man dann noch andere Daten dazu kreuzt, kann man dann irgendwann auch sagen, hier, ich habe das Gefühl, da wird jemand dann bald mal zu einem Straftäter. Und damit ist es natürlich eine ethische Frage. Wenn man sagt, er oder sie wird in 6 Wochen etwas Böses tun, na gut, darf man nicht, soll man nicht. Und es sind aber auch immer predictive Sachen. Das sind Algorithmen, die sagen, es wird so passieren. Was ist aber, wenn was Unvorhergesehenes passiert? Wer entscheidet das? Ist schon ganz schön spooky, was da alles passiert.
Massiv. Weil ja. Das ist halt auch, entspricht an und für sich nicht unserem derzeitigen Rechtsverständnis, dass wir jemanden bestrafen können für etwas, was er noch nicht getan hat.
Richtig.
Das ist schon, irgendwo wird es dann wahrscheinlich ein Konfidenzintervall geben, wo man sagt, okay, man muss zumindest irgendetwas tun, um das zu verhindern. Wenn jetzt tatsächlich eine Software voraussagt, es gibt eine 99,9% Chance, dass dieser Mensch bald andere Menschen umbringen wird, dann glaube ich, wird wahrscheinlich, das ist eine sehr spannende philosophische Frage.
Richtig.
Sollte man dann handeln oder sollte man den Prinzipien gleich bleiben? Es ist ja auch durchaus jetzt besprochen worden rund um diese Sicherungshaft in Österreich, wo an und für sich sicher auch rein idealistisch gesprochen das hinterfragenswert ist, ob man Menschen ohne eine konkrete Straftat bestrafen sollte. Gleichzeitig ist es immer diese Frage, geht man vom Idealismus ein Stück weit weg? Ich meine, per se kann man auch sagen, das Verbotsgesetz spricht gegen die Meinungsfreiheit. Aber trotzdem haben wir uns halt in Österreich gemeinsam dazu entschlossen, dass wir so viele Kellernazis haben, dass es Sinn macht, dass wir hier ein Stückchen dieser Meinungsfreiheit wegnehmen und dafür halt gewisse Dinge verhindern, die nochmal deutlich gefährlicher sind.
Ich glaube, es ist halt ein wahnsinnig schwieriges Thema. Erstmal ist es natürlich schon schräg, muss ich sagen, für mich, wie gesagt, die mich nicht so gut kennen. Ich bin seit 10 Jahren in dem Startup-Umfeld. Wie man mit Themen, die mal sehr naiv waren und einfach spannend. Und ich habe einen Hintergrund in Marktforschung, Marketing und Marktforschung. Für mich als Marktforscher ist das wahnsinnig aufregend, wie viele Datenpunkte man sammeln kann, wie sehr man die verknüpfen kann und was man denn da so alles lernen kann mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Aber es ist natürlich auch komisch, dass wir mittlerweile in einem Umfeld sind, wo es plötzlich gar nicht mehr so Spielkram ist. Das sind schon sehr ernste Themen und deswegen haben wir uns auch entschieden, heute darüber zu sprechen und auch ganz bewusst dieses Thema nicht irgendwelchen merkwürdigen Leuten zu überlassen. Und du nimmst gerade diesen Begriff Kellernazi, finde ich fantastisch. Da ist ein Gut und Böse sehr leicht feststellbar, weil irgendjemand, der denen hinterherläuft, diesen Themen, ja gut, das ist jetzt nicht gut. Und dann wird es aber immer schwieriger und gerade das Predictive-Thema wird immer schwieriger. Und man muss halt aber einfach sich mit diesen Datenthemen sehr intensiv beschäftigen. Zeitgleich ist es aber auch, wie sehr traut man diesen Daten, die man bekommt? Wo ist da Raum für Fehler? Wo ist da kein Raum für Fehler? Wer sammelt das? Wer sammelt das nicht? Schönes Beispiel ist natürlich, Menschen veröffentlichen ungern Bilder von ihren Kindern im Internet. Was ich nachvollziehen kann. Ich habe noch keine Kinder, aber ich verstehe es. Dann gab es zeitgleich das wunderbare Bild von Mark Zuckerberg, wie er in seinem Office sitzt und plötzlich seine Webcam an seinem MacBook abgeklebt hat. Und plötzlich alle sind so, Moment, wenn der das macht, was weiß er, was ich nicht weiß, jetzt fange ich an. Sachen, die plötzlich Spinnern überlassen werden. Lustig ist aber, wie gesagt, ich habe heute mit jemandem darüber gesprochen, der thematisch sehr sattelfest ist. Und ich habe ihn gefragt und gesagt, sag mal, würdest du Kinderfotos auf Facebook tun? Er sagt, nee. Gut. Würdest du es per WhatsApp verschicken? Ja. Scheiße. Und dann ist man plötzlich irgendwo und hinterfragt. Aber zeitgleich ist es natürlich auch, wenn ich als Unternehmen Daten zukaufe, und das ist natürlich das Thema, es ist ein Consumer-Thema, es ist auch ein Business-Thema. Als Consumer wissen wir, es ist ein schwieriges Thema, auch wenn es Werbetreibenden überlassen wird. Wenn ich aber als Unternehmen Daten zukaufe, woher weiß ich denn, dass was ich kaufe authentisch ist? Full Disclosure an der Stelle, ich beschäftige mich schon eine ganze Weile mit dem Thema. Rund 2 Jahre bin ich damit einem Startup involviert namens Tributech, die da auch ein bisschen was machen, die eben genau das auch sagen und sagen, okay, wer ist denn jetzt die Wareneingangskontrolle von Daten? Wer ist da die digitale Qualitätssicherung? Es ist schon sehr, sehr, sehr spannend. Und bis dato ist es eigentlich nur Vertrauen. Ich sage, ich traue dir mal. Dann verschickt jemand irgendeine CSV und sagt, nee, ist wohl gut. Dann sagt jemand anderer, ist wohl gut. Und da gibt es in jüngster Vergangenheit auch im Automobilbereich und anderen Bereichen immer wieder Beispiele, wo es eben Vertrauen gut ist, Kontrolle besser, dann kontrolliert man und dann klappt was nicht ganz. Das Thema ist allerdings natürlich, und da gibt es auch Einer unserer Zuhörer hat uns da auch ein schönes Beispiel gegeben. Es gibt ja jetzt mittlerweile, glaube ich, auch in Deutschland eine Initiative, die sagen, wie nannten die das so schön? Das ist das digitale Qualitätssiegel. Made in Germany, sozusagen. Software made in Germany. Das Problem ist allerdings, wenn man dann sowas einführt, dann wird es nämlich ein bisschen trickreich.
Das ist auch die Frage, vertrauen wir dann diesem Qualitätssiegel? Das ist schon
richtig,
immer,
richtig.
Wo man sagt, welchen Institutionen vertrauen wir? Das ist prinzipiell, glaube ich, eine sehr spannende Frage, weil das der entscheidende Faktor am Ende ist. Ich glaube auch, was nicht unwichtig ist, dass man halt auch mehr aufzeigt in Zukunft. Ja, also die Leute kriegen eigentlich hauptsächlich mit von Skandalen, wo Daten missbraucht werden. Hin und wieder gibt es dann Datenlecks, wo ihre Daten nicht sicher sind und von an Organisationen oder Kriminelle kommen, die dann damit was anfangen. Auch das ist nicht gut. Aber per se gibt es ja auch viele positive Use Cases und Chancen, die ich mit Daten, sowohl, wenn man sich jetzt anschaut, keine Ahnung, Verkehrsrouting, wo man dadurch vielleicht einerseits einen schnelleren Verkehr ermöglicht, gleichzeitig aber auch einen umweltschoneren. Es gibt in der Medizin unglaublich
viel. Medizin ist ein Riesenthema.
Unglaublich viel Potenzial. Da gibt es jetzt schon Plattformen wie Patients Like Me, wo man auf Basis von seinen eigenen Erfahrungen, seinen eigenen Symptomen, seinen eigenen speziellen Backgrounds Menschen finden kann, die Ähnliches durchlaufen und von denen man vielleicht Erfahrungen einsammeln kann. Da gibt es unglaublich viele positive Cases, die aber derzeit sehr wenig Visibility bekommen.
Ich glaube aber für viele dieses Thema sehr unsexy. Es gibt ein großartiges Startup, da geht es um Röntgenthemen und die sagen, weißt du, früher war es halt so, wenn du ein Röntgen gemacht hast, dann musste der Radiologe, ich glaube, diesen Case mit 5 oder 10 anderen Bildern abgleichen und jedes Mal, wenn er oder sie das gemacht hat, war es das Ende. Dann waren die Bilder wieder irgendwo in einer Ablage und fertig. Sie digitalisieren das mittlerweile und haben eine Datenbank, die plötzlich über Nacht Zehntausende, Hunderttausende Cases hat. Fantastisch. Und das ist natürlich großartig, diese Verknüpfung der Daten. Dennoch finde ich, ist es schon sehr wild, wenn man in einer Welt ist, wo eben diese Daten ein Rohstoff sind und es so schwer ist, das zu validieren.
Ja. Und es ist einfach durch diese Komplexität
richtig.
Wird zumindest meines Erachtens eine gewisse Regulierung notwendig sein.
Und das Spannende ist, du sprichst das Thema Regulierung an und ich glaube, da gibt es eine Reihe von Varianten. Lustigerweise, wie Tributec es macht, was ich sehr spannend finde, ist, die erzeugen so etwas wie eine Art digitalen Fingerabdruck zu einem Zeitpunkt und später, wenn die Daten ankommen oder ein weiteres Mal verwendet werden, wird wieder eine Art digitaler Fingerabdruck erzeugt und es wird einfach nachgesehen. Ist das der gleiche? Hat er sich verändert, ja oder nein? Und wenn er sich nicht verändert hat, alles gut. Wenn er sich verändert hat, haben wir ein Problem. Das ist relativ einfach. Also nicht das Verfahren, aber relativ einfach erklärt. Das finde ich auch sehr spannend. Das große Thema ist aber Regulierung. Wer reguliert denn? Und wenn das nun lauter Silberrücken sind, die sagen, oh, ich kenne mich da aus mit den Daten und dann machen die das und dann so Knee-Jerk-Reactions machen, also so Kurzschlussreaktionen und gewisse Sachen wegregulieren, dann tun wir uns auch nichts Gutes. Weil wir sehen, andere Märkte lassen das zu. Ich weiß nicht immer, ob Regulierung der klugste Weg ist. Wenn man es aber macht, muss man eine flexible Regulierung haben. Damit meine ich, wir analysieren ja jetzt nicht altgriechische Texte, die für die nächsten 3000 Jahre unverändert bleiben werden, sondern wir haben Themen, die sicherlich einer Regulierung bedürfen, die sich aber jede Woche, jeden Monat verändern. Entsprechend ist es schwierig, wenn einer mal sagt, so ist das und so bleibt das und so machen wir das. Das ist grausam. Und umso mehr kann ich einfach nur händeringend danach schreien, dass wer auch immer das Thema regulieren möchte, dass er oder sie das Hand in Hand mit den Akteuren machen.
Ich glaube auch, was wichtig wäre, ist sehr spezifisch. Ich glaube, also wir hatten GDPR erlebt, also die DSGVO auf der europäischen Ebene, wo ja Europa in irgendeiner Form einmal ein Vorreiter auch war. Und ich glaube auch an und für sich vom Intent, der dahinter war, also dem eigentlichen Ansinnen, war das schon richtig. Ich glaube halt auch da wieder in der Umsetzung, ich weiß nicht, ob das den richtigen Menschen geholfen hat. Weil wenn man sich das jetzt anschaut, die Leute müssen jetzt noch zweimal mehr okay drücken, wenn sie ihre Cookies bekommen und das ist...
Liest du das hier?
Nein, natürlich nicht.
Und das ist das Lustige, es liest, glaube ich, keine Sau.
Es ist niemand.
Der Sau darf ich sagen, oder? Es liest kein Mensch und alle klicken ja. Und wer weiß, worum man eigentlich überhaupt noch ja klickt. Genau. Ist einfach nur lästig geworden.
Und das ist sicher die Gefahr bei so großen Generallösungen, die am Ende auch, und das muss man hier sagen, sicher erst recht wieder eine Eintrittsbarriere für neue Unternehmen, neue Startups sind. Weil wenn ich ein Unternehmen gründen will in dem Bereich, dann musste ich mich früher nicht so intensiv damit beschäftigen, und wie das jetzt ist. Und das schützt in der Form sicher auch noch einmal die Bestehenden, die das halt relativ einfach an ihre Rechtsabteilungen abtreten. Gleichzeitig kann man natürlich argumentieren, es ist auch gut, wenn sich jeder damit beschäftigen muss, weil es ein wichtiges Thema ist. Aber ich glaube, es macht Sinn, dass man sich halt anschaut, was ist tatsächlich das Problem, und dann in diesem Setting, in diesem Rahmen arbeitet und sich überlegt, gemeinsam mit den Akteuren, wie du angesprochen hast, was könnten Wege sein, wie man das sinnvoll reguliert. Und das ist, am Ende kannst du eine Analogie bauen, keine Ahnung, wie wir, die Finanzwelt ist ja ein gutes Beispiel, wo wir ja auch ähnlich Probleme hatten mit moralisch durchaus verwerflichen Aktionen, aber keine Ahnung, wie der Bernie Madoff sein Pyramidenspiel gebaut hat, haben wir nicht Excel verboten oder Excel reguliert, sondern wir haben halt gesagt, sehr spezifisch, Financial Services, gewisse Punkte sind verboten, sind erlaubt, und den Kontext festgelegt, in welchem sie möglich sind. Und ich glaube, diese Brille muss man auch in diesem Fall nutzen, dass man nicht prinzipiell, weil erst recht jetzt wieder in den letzten Tagen ist aufgekommen, dass die EU überlegt, ob sie nicht für die nächsten 5 Jahre Gesichtserkennung in Europa komplett verbietet. Und das, wie gesagt, das kann man schon auch argumentieren, warum man sagt, okay, derzeit, wir wissen überhaupt nicht, was da passieren kann, lieber erstmal verbieten, aber gleichzeitig ist das halt auch eine vergebene Möglichkeit, weil natürlich gibt es auch positive Cases, die rund um dieses Thema kommen, zum Beispiel die Handy-Einsperrung.
Ich wollte gerade sagen, ich finde es ja so lustig, da wird über etwas diskutiert und dennoch, also ich habe ein iPhone 10, das entsperre ich mit meinem Gesicht.
Ja.
Und das ist für mich extrem convenient, und da habe ich noch nie die Diskussion erlebt auf einer großen Ebene, wo Leute diskutieren, darf er denn das? Also hier der Tim Apple, wie der orange, eine komische Typ da ihn nennt. Darf er denn das? Nö, es wird einfach gemacht. Und was hat man davor? Fingerabdruck. Sehr, sehr, sehr spannend. Das ist schon richtig intrusive. Findet jeder cool, weil ich glaube auch die Marke ist ganz, ganz fein. Apple, die dürfen das, die sind super. Den gebe ich ja sehr, sehr gerne meine Daten. Die sind ja auch bestimmt sehr nette Menschen. Da lacht er. Ich weiß, du bist ja ein alter Google-Jünger. Ihr seid ja alle böse, aber Apple ist ja richtig gut. Möchte ich an dieser Stelle feststellen. Ist komisch, und ich glaube, Sachen wegzuverbieten ist auch schwierig, und auch gerade bei Sicherheitsthemen ist es schwierig, und aber auch bei Sicherheitsthemen ist es halt wiederum auch so, je mehr ich verbiete, desto wilder wird es auch wieder, weil es werden dann Sachen passieren, die man vielleicht hätte verhindern können. Wir sind in einer sehr, sehr, sehr schwierigen Situation. Man kann nur sagen, ich glaube, man muss es diskutieren, und ich glaube, man muss es aber mit den Akteuren diskutieren, die dort jeden Tag damit beschäftigt sind.
Und sich auskennen.
Ja, und eben nicht wieder die Silberrücken, das zeige ich zum zweiten Mal heute, die End-50er, das meine ich jetzt nicht so böse, wie es klingt, aber die halt...
Ein bisschen diskriminierend war das schon.
Ja, aber so ein bisschen nur. Ich finde, so ein bisschen kann man auch mal, oder? Weil, warum denn nicht?
Boomer?
Was sagst du?
Okay, Boomer?
Okay, Boomer, genau. Aber trotzdem ist für mich das Schwierige, ich glaube, man muss es mit den Akteuren dieser Branche diskutieren und verstehen, was ist die Intention, was darf man, was darf man nicht, um aber uns weiterhin in der Diskussion zu halten als europäischen Standort. Und das finde ich so wahnsinnig schwierig, weil wir sind ja die prinzipiell alles als verboten ansehen, bis wir es dann erlauben, und die Amis, die Chinesen und wer auch immer sonst sagt, nö, mach mal. Mach mal. Und dann sehen wir das sowas wie heißen sie, Clearview, die Milliarden Bilder haben. Ja, und die diktieren dann wieder den Markt, und wir kaufen die Produkte. Es ist spannend. Daten sind aber eine unfassbar riesengroße Opportunity. Und ich glaube, man kann sie sehr, sehr, sehr stark nutzen. Wir haben natürlich aber auch schon das große Thema, dass Daten sehr oft Zufälle verhindern. Und Zufälle sind etwas wunderbar Menschliches und etwas Feines. Und ich glaube, man muss auch irgendwo sagen, okay, was darf man denn gar nicht machen? Und wenn man dann natürlich gewisse Daten mit, ob das nun Versicherungen sind, ob das wer auch immer sind, plötzlich anfängt zu kreuzen und sagt, weißt du, ich kann sehen in der Art und Weise, wie du dich verhältst, dass das und das eigentlich gar nicht mehr so cool ist, deswegen werde ich dich eigentlich nicht versichern. Und dein Arbeitgeber sagt, du, ich habe die letzten Jahre schon festgestellt, da ist was, finde ich auch nicht so gut. Lustig ist aber im Umgang mit Daten, das muss ich noch an der Stelle ganz kurz erwähnen. Der Klassiker ist ja, wenn man Bewerber und Bewerberinnen hat, man schaut sich mal die Facebook-Profile an, und dann gibt es immer noch Leute, die sich irgendwo bewerben, und dann haben sie irgendwo als im dritten Bild, wo sie einen Handstand machen, Kopf über und irgendeine Bierpong irgendwie im Mund hängen haben. Finde ich eh gut. Trotzdem, also ich finde das sympathisch. Das heißt für mich, da hat jemand gelebt, die haben auch Spaß gehabt im Leben und die sind sicherlich lustig. Heißt jetzt nicht, dass wenn sich jemand bei Austrian Startups bewirbt, dass sie so ein Bild brauchen, um Gottes Willen.
Aber ist kein Ausschlussgrund.
Das ist definitiv kein, es hat Bewunderung von mir. Es hat wirklich Bewunderung. Wenn du das Kopfüber hinbekommst, dann hast du wirklich viel drauf im Leben. Ich bin ja alter Rugby-Spieler und da ist immer meine Begeisterung für solche Personen. Aber dennoch, wir hinterlassen da auch einen Fingerabdruck.
Natürlich.
Und der auch irgendwann mal Implikationen zulässt.
Und ich glaube, um vielleicht jetzt auch das Thema langsam zu schließen, wenn man einen Fingerabdruck hinterlässt, dann kommt es am Ende darauf an, ob man der anderen Seite vertraut. Ja. Und ich glaube, wirklich Vertrauen ist das zentrale Thema, um das es gehen wird. Es dreht sich immer um die Frage, wem vertrauen wir? Vertrauen wir einem Unternehmen? Warum vertrauen wir einem Unternehmen? Warum vertrauen wir Apple? Warum vertrauen wir Google? Aber vertrauen wir denen überhaupt? Vertrauen wir Facebook? Wahrscheinlich nicht. Gibt es ja auch durchaus Rankings, wo man sich anschauen kann, wie Menschen gewissen Organisationen gegenüber Vertrauen aufgebaut haben. Vertrauen wir unseren politischen Institutionen? Weil per se derzeit, zumindest in einem Rechtsstaat, vertrauen wir wahrscheinlich der Rechtsstaatlichkeit. Wir vertrauen tendenziell auch der Exekutive. Aber wie schnell kann halt auch die Macht der Daten dazu führen, dass sich solches Vertrauen auch drehen kann, weil natürlich wir brauchen nur ein bisschen nach Osten schauen und dann sehen Ungarn, wo das Ganze sicher schon gefährlich nahe ist und wo solche Daten sehr schnell auch missbraucht werden, um auch vielleicht gewisse Institutionen des Staates auszuhöhlen und in der Form auch einen Machtmissbrauch hervorzuführen.
Absolut. Und ich glaube, anhand der Daten ist es auch so, dass man relativ leicht auch Personen diskreditieren kann. Ich habe vor 2-3 Jahren gelesen, dass der MI5 oder MI6 Verhörtechniken verwendet hat bei bestimmten Straftätern und die haben alle möglichen Dinge probiert. Es hat alles nicht funktioniert, bis man dann irgendwann gesagt hat, weißt du was, da veröffentlichen wir halt deine Google-Such. Ergebnisse. Und diese Person ist dann innerhalb von kürzester Zeit eingeknickt. Das war, ich glaube, im fundamentalistischen Bereich jemand angesiedelt. Das ist natürlich schon krass, wenn man sagt, nö, ich folter dich, nein, bin ich stark, ich tue deiner Familie was, nö, alles gut. Ich veröffentliche deine Google-Suche. Okay, nee, tut das nicht. Das ist schon ganz krass. Daten sind, glaube ich, eine große Opportunity. Ich glaube, man muss dafür Vertrauen schaffen, man muss Vertrauen erwecken. Zeitgleich muss man aber, glaube ich, mit sehr offenen Augen durchs Leben gehen. Ganz wichtig ist, dass wir als Standort Europa in der Diskussion dabei sind und es nicht einfach ausschließen von dem ganzen Thema, sondern vielleicht auch durch die, das finde ich an Europa immer so wunderbar, dass wir ein ethisches Grundverständnis haben, dass wir generell Staaten sind, die an Sozialstaat etc. pp. Glauben, dass wir an unsere Mitmenschen glauben. Und umso mehr ist es, glaube ich, wichtig, dass wir uns in dieser Diskussion ganz stark einbringen mit diesen Werten, die wir gemeinsam haben und das mitgestalten. Und auch bei Daten ist so, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ist ein schönes Beispiel, finde ich allerdings, ist auch, weißt du, warum wir uns die Hände geben? Woher das kommt?
Nein.
Es kommt, ich glaube, es ist aus dem Mittelalter. Ich könnte aber falsch sein. Man zeigt dem Gegenüber, dass man nicht bewaffnet ist. Man hat die Hand, die normal eine Waffe führen könnte, und gibt dem anderen sie und sagt, weißt du was, ich habe keine Waffe. Und das gibt man sich bis heute zur Begrüßung. In Wahrheit ist es, man vertraut dem anderen, zeigt ihm aber auch, schön, dass du mir vertraust, dass du mich so nah ranlässt. Dennoch beweise ich dir jetzt, dass ich unbewaffnet bin. Und ich glaube, da braucht man eine Mischung, wie man mit dem Datenthema umgeht. Aber eins darf man und muss man verstehen, Daten sind da. Daten werden jeden Tag mehr und mehr und mehr produziert. Das wird auch nicht aufhören, das wird einfach immer mehr werden. Das ist auch gut so, wenn man es gut nutzt. Man muss nur sehr schnell sein dabei und clever. Und vor allen Dingen immer die Leute einbinden, die es verstehen. In dem Sinne, das war unsere Perspektive zu diesem riesengroßen Thema. Wir sind auch immer sehr neugierig, wie das andere Personen sehen. Und noch eine Sache dazu, das ist einfach unsere Perspektive. Wir wissen auch nicht, wie man damit richtig umgeht. Aber die Antwort ist drüber reden und den Diskurs suchen. Und vor allen Dingen nicht sagen, ich weiß alles besser und du bist doof, sondern mit denen diskutieren, die vielleicht eine ganz andere Meinung haben und in dem Diskurs zu ganz neuen Ergebnissen kommen. Das ist das, was mich so stört, dass immer mehr der Diskurs verloren geht. Ich habe es schon ein paar Mal, glaube ich, erwähnt.
Immer wiederkehrend.
Und ich finde es so wunderbar und ich finde es so schade, dass man manchmal Themen anspricht, wo dann andere sofort den Knüppel auspacken und sagen, das ist aber ganz A, B, C, D, E oder was auch immer. Nein, Diskurs ist was Feines und das ist etwas, was Denker und denkende Menschen auszeichnet. Und vor allen Dingen, finde ich, ist es, den Diskurs mit Andersdenkenden zu suchen und dem nicht aus dem Weg zu gehen, weil mit Gleichdenkenden kann ja jeder diskutieren. Das ist auch ziemlich langweilig. Das ist easy, oder? Wenn man sich einig ist.
Ja.
Freue mich auch sehr auf unseren Deep Dive nächste Woche. Wir können genau über dieses Thema reden, ob die Gleichdenkenden jetzt gerade die Andersdenkenden sein wollen, was das Startup-Thema betrifft. Anyway, willkommen zu unserem Ende. Das war unser Deep Dive. Erzähl uns, was du denkst. Wir kommen nun zu unserem nächsten Punkt, den wir mittlerweile etabliert haben. Das ist unser Rockstar der Woche. Und das Lustige ist, ich habe schon heute ein, zweimal erwähnt, wir treffen uns im Vorfeld und diskutieren, wen haben wir, wen wollen wir. Letzte Woche war es Frederic de Bon, sehr nah an uns. Diesmal waren wir uns aber sowas von schnell unisono einig. Wir hatten beide denselben Vorschlag. Die Person ist noch ein Stückchen näher dran. Noch näher dran. Aber die Person hat so unglaublich verdient, dass es auch keine Diskussion gab bei uns, ob denn da jemand anderer wäre. Wer ist unser Rockstar der Woche, lieber Markus?
Ja, unsere allseits bekannte Vorstandskollegin von Austrian Startups, die Katharina Unger, die in der letzten Woche vom MIT Technology Review zu einer der Innovators Under 35 gewählt worden ist.
Das ist schon richtig
fett. Das ist schon eine echte Auszeichnung. Da geht es halt auch um wirklich Innovation. Da ist wirklich was dahinter. Und ich glaube, das ist schon auch eine echte Auszeichnung für Sie und auch für Österreich in dem Sinne, dass so eine Innovation auch aus Österreich entstehen kann, wobei man natürlich sagen muss, die Katharina ist ja auch irgendwie sehr international und hat ja in, ich glaube, Amerika und London studiert und dann aber das Unternehmen in Hongkong gegründet und dann ist auch in China und aber er hat die österreichischen Wurzeln, ich glaube burgenländische Wurzeln, wenn ich mich recht erinnere. Glaube ich, sprüht auch genau diesen positiven impact-orientierten Spirit, der für uns so zentral ist für die positive Kraft von Entrepreneurship und ich glaube, sie ist ein echtes Role Model.
Sie ist ein absolutes Role Model und ich meine, als einer der Innovators Under 35 vom MIT gewählt zu werden, das ist schon richtig, richtig, richtig gut und finde mal stark und die Gute hat Power für 20.
Und sie hat ein richtig cooles Startup.
Ja, richtig, Livin' Farms. Magst du mal erzählen, was die machen?
Also Livin' Farms ist ganz kurz gesagt, sind eigentlich Insekten als alternative Proteinquelle. Ich hoffe, ich habe das jetzt halbwegs gut erzählt, Katharina. Andernfalls schick uns eine bessere Erklärung und wir werden das gerne noch richtigstellen. Per se, ich meine, man muss sich die Katharina vorstellen, die steht dann auf der Bühne und isst Insekten meistens. Also das ist natürlich auch der Gag dahinter. Und der Punkt ist aber, dass besonders auch für Tiere und vielleicht auch in Zukunft für Menschen natürlich Fleisch ist ein Thema mit den limitierten Verfügbarkeit, mit den ganzen Schattenseiten, die Fleisch auch auf der CO2-Seite mit sich bringt. Man kann generell, glaube ich, die Massentierhaltung durchaus kritisch sehen. Das heißt, da wird es Alternativen geben. Wir haben schon mal über künstliches Fleisch gesprochen, aber besonders gibt es da, glaube ich, auch für Tiere die Möglichkeit, dass man einfach Insekten in dem Bereich als Proteinquelle heranzieht. Und sie ist eine der absoluten Pioniere.
Und ganz vereinfacht gesagt, sie kämpft gegen den Welthunger und macht die Welt so ein bisschen besser dadurch. Was man halt so macht, oder?
Ja.
Also wir finden absolut verdienter Rockstar der Woche. Großartige Person. Und noch dazu, was ich extrem cool an ihr finde, einfach wahnsinnig bescheiden. Und ein angenehmer Mensch, mehr als verdient. Wird gar nicht so leicht, den Rockstar der Woche nächste Woche zu finden und in ihre riesengroßen Fußstapfen da zu treten. Und um es nochmal zu sagen, ja, sie ist im Austrian Startups Vorstand und deswegen, das vergeben wir nicht leicht, aber ja, meine Güte. Das ist
schon schwer verdient.
Das ist schon richtig schwer verdient. Also unfassbar. Also einfach mal anschauen, was sie macht mit Livin' Farms und ja, wow.
Hut ab.
Hut ab. Und weiter geht's mit unseren Moonshots und Predictions. Und Lieber Markus, das klingt so förmlich. Lieber Markus, was ist denn?
Lieber Daniel.
Was ist denn? Dann kommt da dieses diabolische Lachen. Aber was ist denn dein Moonshot?
Mein Moonshot. Ja, wir haben ja jetzt lange über Daten gesprochen und eigentlich für mich wirklich ganz klar, es geht um Vertrauen. Und ich glaube, es braucht, um dieses Vertrauen aufzubauen, neue Organisationen, neue Institutionen, die es schaffen, einerseits die vertrauensvolle Nutzung von Daten sicherzustellen und andererseits aber auch vielleicht zu kontrollieren, dass diese richtig genutzt werden. Und diese Institutionen sollten meines Erachtens unabhängig sein und möglichst auch strukturell so aufgesetzt sein, dass sie vor Machtmissbrauch geschützt werden. Das ist auch der Unterschied zu den vielleicht derzeit bestehenden staatlichen Institutionen. Ich glaube, dass es ein ganz essentieller Bestandteil sein wird oder eine ganz essentielle Herausforderung in der Zukunft, dass wir es eben schaffen, Menschen die Möglichkeit zu geben, selbst über ihre Daten zu verfügen, mit voller Transparenz und voller Kontrolle, aber gleichzeitig auch ihnen viel mehr den Wert dieser Daten zu vermitteln und auch zur Verfügung zu stellen. Und ich glaube, da braucht es sowas wie Treuhandschaften, da braucht eigentlich eine Organisationsform, die wirklich breit und unabhängig aufgesetzt ist und für die Vertrauen ganz, ganz zentral ist. Und ich glaube, das ist etwas, wo sich Europa als Vorreiter positionieren könnte. Wir haben dieses Thema, wie du richtig angesprochen hast, dieses bisschen moralische Unternehmertum, wir haben gewisse Werte, die uns leiten, und ich glaube, das wäre eine Chance auch, dass man hier voranschreitet und eben nicht den Weg wählt, einfach alles niederzuregulieren, sondern sehr gezielt und bewusst Institutionen aufzubauen, die das tun können. Und ich glaube, dann könnte man auch ein Vorreiter werden in diesem Spannungsfeld von Privacy und sinnvoller Nutzung von Daten. Und ebenso glaube ich, dass uns das Thema sehr stark noch beschäftigen wird in den nächsten Jahren und dass das immer massiver auch genutzt werden wird, nämlich auch jetzt nicht moralisch. Ich glaube, dass sowohl auf privater Seite als auch auf staatlicher Seite, also Überwachung mehr und mehr werden und auch schamloser und mächtiger werden. Und ich glaube, dass das auch eine große Opportunity ist für Unternehmen. Also ich glaube, sowas wie Privacy Tech oder ähnliches wird ein Riesenfeld werden, weil Menschen immer mehr auch den Wunsch haben, dass sie diese Kontrolle über ihre Daten zurückgewinnen können und sich schützen können vor Überwachung. Und ich glaube, da gibt es eine riesen Business Opportunity auch, und das wäre vielleicht auch meine Prediction, dass man sagt, es werden hier sehr erfolgreiche Unternehmen entstehen, die das Nutzern zur Verfügung stellen.
Das würde mir wahnsinnig gut gefallen, wenn das so passieren würde, wie du siehst. Ich schließe mich zu 100% dir an. Es wäre so wünschenswert, dass wir diese Opportunity nehmen und was draus machen, gerade auch diese moralisch-ethische Komponente, die wir als Europäer dort reinbringen können, die uns so zusammenführen.
Aber?
However, ich muss mich diesmal leider mit einer etwas düsteren Prediction anschließen. Meine Prediction ist, mein Wunsch ist, dass das so ist wie bei dir. Meine Hoffnung ist es. Und ich werde alles daran setzen, um genau das hinzukriegen und daran zu arbeiten. Wir arbeiten ja an verschiedensten Ecken und Enden dran. Ob das eben Austrian Startups ist, European Startup Network, ob das die Fightback Communities und wie sie nicht alle heißen. However, meine Prediction ist, dass die erste Reaktion einfach mal so eine richtig fette Regulierung sein wird. Und dass die Regulierung von Personen vorangetrieben wird, die einfach so gar nicht verstehen, was da ist. Und dass sie uns dadurch wieder so sehr ins Hintertreffen bringen werden, uns europäischen Startups, dass wir dann in wann auch immer gar nicht mehr mit den anderen mithalten können und dann der Markt von amerikanischen, chinesischen oder wo auch immer Unternehmen schon so dominiert wird, dass wir zwar uns wünschen können, was wir wollen, aber gar nicht mehr mitspielen. Und das wäre richtig übel. Und ich möchte nicht auf so einer negativen Note enden, weil ich bin ein professioneller Optimist. Tatsächlich hat aber mir die Erfahrung gezeigt, dass Regulierung so ein ganz schwieriges Thema ist. Deswegen ist mein ganz großer Wunsch, mit denen die gestalten, gemeinsam es zu machen. Und auch zu verstehen, was ist denn realistisch und was muss angepasst werden, Jahr für Jahr und Monat für Monat, denn wir wissen, Perfection is a moving target und das muss man einfach so sehen. Ich habe noch eine Prediction im Übrigen. Und zwar, da lacht er schon, er weiß schon, was es ist, denn nächste Woche am Dienstag, das ist wieder der dritte Dienstag im Monat, ist unser Austrian Startup Stammtisch, diesmal Nummer 79 und der Titel ist It's All About Growth. Wir werden über Wachstum sprechen. Ist Wachstum gut, ist Wachstum schlecht? Wie wachse ich? Warum wachse ich? Und warum liegt hier überhaupt Wachs?
Oh,
das war schlecht, oder? Das war richtig schlecht. Ja, es musste sein, es war ein langer Tag. Mhm. Die Älteren verstehen den Witz, Markus versteht ihn auch. Wenn du ihn auch verstehst, dann beantworte ihn. In dem Sinne, Humor muss auch immer sein. Im Übrigen, das Erste, was immer verboten wird, ist Humor. Denn die, die regulieren, haben oft keinen Humor. Und ich finde, Humor ist sowas Fantastisches. Und Humor erlaubt einem so viele Dinge zu tun, die man sonst nicht darf. Und ich finde im Übrigen auch ganz schade, wenn man sich manchmal traut, über gewisse Dinge gar nicht zu lachen, aus falscher Korrektheit. Und ich finde auch, das ist im Übrigen total doof, wenn ich sage, weißt du was, ich lache nicht über dich, weil du bist ja ein bisschen anders. Du bist du jetzt nicht, aber du weißt, was ich meine. Deswegen lache ich nicht über dich. Ich finde, man muss über alles und jeden Witze machen. Das finde ich total großartig, wenn sie halbwegs respektvoll sind. Und oft waren es die Komiker, die sehr oft die sozialen Diskussionen viel, viel, viel weiter vorangetrieben haben als alle anderen. Ich möchte an der Stelle nur daran erinnern, an den großartigen Film von niemand anderen als Charlie Chaplin, der große Diktator, der Dinge gesehen hat, lange bevor sie passiert sind, in einer so entwaffnenden Ehrlichkeit, dass ich immer wieder beeindruckend finde. Das heißt, wer sagt, da war denn das? Ist das denn lustig? Ja. Und die, die dir genau das nicht cool finden, ja, du weißt schon, was ich meine. In dem Sinne, danke fürs Zuhören.
Ich habe auch noch was.
Hau rein.
Ja, es gibt nämlich noch eine zweite Sache, die von Austrian Startups in den nächsten 2 Wochen passiert. Und zwar in 2 Wochen haben wir das Circle 17 Matchmaking Event. Und das ist insofern interessant, weil das auch geöffnet wird für Startups, die noch nicht Teil des Programms waren. Prinzipiell geht es darum, dass es in den Bereichen Mobilität, urbane Infrastruktur und Agrikultur und Nutrition, dass hier Startups zusammengebracht werden mit potenziellen Partnern und potenziellen Kunden vielleicht auch und dass man da gemeinsam vielleicht skalieren kann. Falls das vielleicht für einen der Zuhörer interessant ist, falls er sich angesprochen fühlt oder vielleicht auch einfach nur dabei sein will, weil er sich diese Startups auch mal geben will, dann läuft die Bewerbungsphase dafür noch bis nächsten Donnerstag, das ist der 20. Ebenso gibt es Tickets zu erwerben, beziehungsweise die sind for free, also nicht nur zu erwerben, sondern gerne einfach registrieren. Glaube ich auch noch ein bisschen länger, aber am besten gleich holen, weil die sind auch limitiert. Und das findet dann am 27. in der Brotfabrik statt und wird sicher ein wirklich spannendes und großartiges Event.
Und vielleicht als letzte Frage, was ist denn Circle 17?
Circle 17, ja, das ist unsere... es ist eigentlich ein Programm, eine Eventreihe im Bereich Nachhaltigkeit, wo wir nachhaltige Geschäftsmodelle ermöglichen und unterstützen wollen. Das machen wir gemeinsam mit Respect, wird unterstützt von oder finanziell oder finanziert von der Austrian Development Agency. Und da gab es den Impacton, das war so der große Kickoff, wo wir, ich glaube, damals waren es 10 oder waren es 9, Projekte gestartet haben über ein Wochenende, die dann in einem Hackathon-Format an ihren Ideen gearbeitet haben, um Probleme in genau den vorher genannten Bereichen zu lösen und so einen positiven Beitrag auch zur Gesellschaft zu leisten.
Also lange Rede, kurzer Sinn, wenn du die Welt ein bisschen besser machen möchtest, dann komm vorbei.
Jawohl.
In dem Sinne, keine Ausreden. Wir haben dich lieb. Alles wird gut.
Bis zum nächsten Mal.